ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Israels 11. September. Ein Jahr nach dem Terroranschlag der Hamas.
Auf diesen Terroranschlag schauen wir heute ausführlich bei uns. Bei diesem Angriff wurde auf israelischer Seite 1139 Menschen getötet. Viele zum Teil bestialisch ermordet, darunter auch Kinder. Die Terrororganisation Hamas entführte zudem 239 Geiseln in den Gazastreifen, vornehmlich Zivilisten. Einige Geiseln konnten durch den Einmarsch der israelischen Armee in den Gazastreifen befreit werden. Andere wurden freigelassen, etliche allerdings auch getötet. Wie viele Geiseln weiterhin in der Hand der Terrororganisation Hamas sind, ist unklar. Ein Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, darüber habe ich heute Morgen mit Tom Segev gesprochen, israelischer Historiker und einer der bekanntesten Journalisten Israels. Von ihm gibt es auch ein aktuelles Buch, das heißt Jerusalem, Ecke Berlin, Erinnerung. Herr Segev, erinnern Sie sich noch daran, wie es Ihnen ging, als Sie heute vor einem Jahr von dem Terrorangriff der Hamas auf Israel erfuhren?
Ja, ich habe das Fernsehen angestellt. Es war jüdischer Feiertag. Ich war zu Hause, habe das Fernsehen angestellt und dachte, dass ich vielleicht einen amerikanischen Cowboy-Film sehe oder so. Ich hatte übrigens genau dasselbe Gefühl am September 11, als ich zufällig in New York war. Ich habe gar nicht gedacht, dass das was wirklich ist. Aber ja, dann stellt sich raus, ja, es ist wahr. Es ist rückblickend der schlimmste Tag in der Geschichte Israels. Und wir leben ihn noch immer. Heute sind den ganzen Tag Erinnerungen, Zeremonien. Im Vordergrund stehen wirklich die Geiseln im Moment. Und es war gerade eine Erinnerungsfeier oder eine Demonstration vor dem Haus von Netanyahu. Gerade hier, ich wohne in Jerusalem und um die Ecke. Und das ist jetzt wirklich Zentrum. Der Krieg geht weiter, wie Sie gesagt haben, hoffnungslos. Und in Gaza gibt es unterdessen 40.000 Tote, darunter vielleicht 10.000 Kinder. Ich glaube, dass das auch eine schwere, schwere moralische Last auf die Geschichte Israels wirft.
Lassen Sie uns mal auf die Lage in Israel ein wenig konkreter blicken. Es gibt jetzt Krieg im Nahen Osten, der immer sich mehr ausweitet. Die israelische Regierung will den Krieg fortsetzen. Der israelische Außenminister sagt vor vergangener Woche keine Waffenruhe mit Hisbollah bis zum Sieg. Was halten Sie von solchen Worten, wenn Sie so etwas hören? Was macht das mit Ihnen?
Also gleich am Anfang, vor einem Jahr, hat Netanyahu den Ausdruck gebracht, totaler Sieg. Also der Krieg geht weiter, bis wir totalen Sieg haben. Er hat niemals definiert, was das bedeutet. Es weiß auch niemand, was es bedeutet. Irgendwie zeigt, glaube ich, die vergangene Geschichte, dass man irgendwie mit Libanon fertig wird. Es gibt da manchmal so Ausschreitungen, Kriege, sie schießen auf uns, wir schießen auf sie, aber irgendwie lässt sich das regeln. Der Konflikt mit den Palästinensern ist viel schwieriger und es weiß niemand, was in Gaza passieren soll. Wenn man mich fragen würde, dann würde ich sagen, sofort Gaza verlassen. Keinen Moment weiter noch dort bleiben, israelische Soldaten. Ich bin übrigens nicht der Einzige, der das sagt. Es gibt sehr, sehr gut informierte und erfahrene Sicherheitsexperten von Armee, Generäle, Ex-Generäle von der Armee, von Mossad, die alle der Meinung sind, sofort Gaza verlassen. Dann einen Waffenstillstand und ein Abkommen für die Geiselnaustausch. Wir haben Hunderte von Hamas-Gefangenen. Im Moment scheint die Schwierigkeit zu sein, dass der Hamas-Führer überhaupt nicht antwortet. Soweit, dass man schon spekuliert, ob der überhaupt noch am Leben ist. Aber das ist kein rationaler Mann. Das ist ein Mann, der seit einem Jahr irgendwo in den Tunneln sitzt und sein Volk umkommen lässt für irgendeine Fantasie, einmal einen islamischen Staat zu bauen statt Israel. Also das ist alles unrational und daher die Schwierigkeit, das irgendwie zu lösen.
Das israelische Vorgehen gegen die Hamas in Gaza und der Terrororganisation Hisbollah im Libanon trifft ja nicht überall auf Verständnis. Das äußert sich ja auch in vielen Orten der Welt. Allerdings nicht nur in Kritik an Israel, sondern auch in antisemitischer Hetze. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie so etwas hören?
Ja, das macht mich verärgert, wie Sie ahnen können. Antisemitismus ist gefährlich, nicht nur für Juden, sondern auch für die Gesellschaften, in denen die Juden leben. Man darf aber nicht jede Kritik an Israel als Antisemitismus beschreiben. Wirkliche Antisemiten brauchen gar keine israelische Ausrede für ihren Antisemitismus. Und das ist ein Problem, was viele Länder haben, in Deutschland im Moment auch. Aber wie gesagt, es gibt auch sehr berechtigte Kritik an Israel. Und es ist auch manchmal notwendig, dass andere Länder Druck ausüben auf Israel. Zum Beispiel im Moment Gaza zu verlassen. Das ist schon, ja, die Amerikaner versuchen das, Europa versucht es. Und das ist eigentlich Druck, der positiv gemeint ist. Aber in Israel, wie in jedem Ländern in solchen Situationen, gibt es auch viel Politik. Netanyahu ist unter Druck auch von seinen Koalitionspartnern, rechtsradikale, faschistische Parteien, sehr kleine Parteien, aber es ist eine Koalition und die führt auch dazu, dass er keinen Waffenstillstand jetzt will. Und so stecken wir auch immer in einer sehr, sehr schlimmen Situation.
Ein Jahr nach dem Terroranschlag der Hamas auf Israel haben sich auch deutsche Politiker an diesem Jahrestag zu Wort gemeldet. Wer das war und mit welchen Worten, das fasst für uns Fabienne Hafner zusammen.
Seit Tagen gibt es in Deutschland Proteste zum Jahrestag. Pro-palästinensische ebenso wie pro-israelische. Es gibt Gedenkveranstaltungen, Diskussionsrunden und viele politische Botschaften. Auch Kanzler Scholz hat sich in seiner Videoserie Kanzler Kompakt geäußert, mit sehr persönlichen Worten.
Es gibt Erlebnisse, die man einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommt. So geht es mir seit meiner Reise nach Israel im Oktober des vergangenen Jahres. Vor einem Jahr haben Terroristen der Hamas weit über 1000 Israelis bestialisch ermordet. Frauen, Männer, Kinder, Babys. Hunderte andere wurden in Tunnel unter dem Gazastreifen verschleppt. Ich habe Angehörige der Verschleppten getroffen, in die Gesichter von Menschen zu blicken, die nicht wissen, ob sie ihre Töchter je wiedersehen, ihre Mütter, Schwestern, Väter, Söhne oder Brüder. Dieser Eindruck wird mich nie loslassen.
Der Tag heute, der 7. Oktober 2024, sei für ihn ein Tag, an dem Frieden und Aussöhnung so fern wie nie scheinen. Umso wichtiger ist es aus Sicht von Olaf Scholz, sich nicht nur weiter für einen Waffenstillstand im Nahen Osten einzusetzen.
Für eine nachhaltige Befriedung des Konfliktes ist ein glaubwürdiger Weg hin zu einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung unabdingbar.
Deutschland will sich weiter für eine solche Lösung einsetzen, die eine internationale Anerkennung Israels vorsieht und einen unabhängigen Staat Palästina. Auch Außenministerin Annalena Baerbock hat zum Jahrestag des Hamas-Massakers in Israel die deutsche Solidarität bekräftigt. Die Grünen-Politikerin schrieb in einem Gastbeitrag für die Bild am Sonntag: Auch für uns in Deutschland sei der 7. Oktober eine Zäsur. Es beschäme sie, dass sich seitdem Jüdinnen und Juden auch in Deutschland unsicherer fühlten und dass antisemitische Angriffe zugenommen hätten und dass iranische Raketen gegen den Staat Israel auf deutschen Straßen gefeiert würden. Wir stellen uns dem entgegen, mit der ganzen Härte des Gesetzes, so Außenministerin Baerbock. Es gibt die Hoffnung bei einigen, dass Israel die Schwäche der Hamas und der Hisbollah aktuell nutzen könnte, um intelligent zu verhandeln. Eine wichtige Chance, sagt Steffen Seibert, der deutsche Botschafter in Israel, im Interview mit den ARD-Tagesthemen.
Es ist wichtig, dass Israel in dieser enormen Katastrophe, die der 7. Oktober bedeutet, und der ist bis heute eine Katastrophe, trotzdem die Möglichkeit erkennt oder die Gelegenheit erkennt, um seine Politik gegenüber den moderaten Kräften in Palästina und den moderaten Kräften in der arabischen Welt zu verändern. Und da konstruktiv zusammen mit diesen Kräften, die es gibt, auf einen besseren Weg zu kommen.
In Deutschland soll heute auf mehreren Kundgebungen an das Hamas-Massaker erinnert werden. Es wurde außerdem zu zahlreichen Demonstrationen aufgerufen, die gegen den Gaza-Krieg protestieren. Vor allem in Berlin wird dabei mit antisemitischen Botschaften gerechnet.
Deutschland spricht von Staatsräson und einer Unterstützung für den Staat Israel nach dem Hamas-Terrorangriff vor einem Jahr. Israel versucht, die Hamas im Gazastreifen und die Hisbollah im Libanon auf Dauer auszuschalten. Dabei kommt es immer auch wieder zu Opfern unter der Zivilbevölkerung, da die Hamas und die Hisbollah die Zivilbevölkerung als Schutzschilde oft benutzen. Wie gehen die Jüdinnen und Juden in Hessen mit dieser Situation um? HR-Reporter Stefan Pomarenke war in der vergangenen Woche zu Besuch in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt.
Das jüdische Gemeindezentrum im Frankfurter Westend ist der Ort, wo die Menschen zusammenkommen. Hier ist der Kindergarten, die jüdische Schule, ein Restaurant, ein Café. Alles unter einem Dach. In der vergangenen Woche treffen sich viele Frauen im Gemeindezentrum zum gemeinsamen Backen. Es gibt herzliche Umarmungen, es wird viel gelacht. Die Freude und die Leichtigkeit verschwinden aber, wenn das Gespräch auf den 7. Oktober kommt. Sarah Schabanza-Deglaschi.
Ich werde viele Kerzen anmachen für die Verstorbenen. Mir geht das sehr ans Herz. Wir gedenken hier in der Gemeinde. Ich spreche mit meiner Familie, mit Freunden. Ja, man versucht das zu bearbeiten, aber wir werden das nie wieder vergessen. Nie wieder. Und wir hoffen auch, dass so etwas nicht mehr passieren wird. Ja, das hoffe ich sehr, von ganzem Herzen.
Seit einem Jahr hat sich das Leben der Gemeindemitglieder verändert. Sie haben Angst um ihre Verwandten in Israel, aber auch Angst um ihre Familien hier, erzählt Sarah Neumann. Sie hat eine 5-jährige Tochter.
Ich habe meiner Tochter gesagt, dass auf der Straße sprechen die Deutsch, kein Hebräisch, nur Deutsch. Und wenn sie fragt, warum, dann muss ich sagen, das ist, weil die anderen sprechen kein Hebräisch und die verstehen das nicht. Aber das ist für mich schon ein bisschen ängstlich geworden, hier zu sein. In dieser Zeit.
Denn es gibt auch immer wieder Anrufe in der Gemeinde. Die Mitglieder werden am Telefon beschimpft, auch im Internet. Viele nehmen im Gegensatz zu früher kein Blatt mehr vor den Mund. Der Antisemitismus nimmt zu, sagt Sarah Schabanza-Deglaschi. Bei einem Fest in der Frankfurter Paulskirche hatte sie zuletzt große Sorge um ihre Sicherheit.
Sonst war das gar kein Problem zu sagen, ich stelle mich dahin mit einem Stand, mit allen anderen, die im Rat der Religion sind. Macht Spaß, wir stehen auch immer neben dem Islam und mit den Christen, alles gut, aber diesmal habe ich gesagt, also ohne Sicherheit von uns mache ich das nicht, weil da kann jeder reinkommen. Ich denke halt immer, guckt man jetzt auf deinen Davidstern? Wollen die jetzt irgendwas sagen? Wollen die nichts sagen? Das ist merkwürdig, was man halt vorher nicht hatte.
Auch Jotfat Rosenblatt leidet unter der Situation. Ihre Gedanken sind vor allem bei den Geiseln, die seit einem Jahr in den Händen der Hamas sind.
Zuerst alle Entführten müssen nach Hause kommen, dann können wir atmen. Wir können jetzt nicht denken, dass sie sitzen jetzt in diese Höhlen irgendwo ein Jahr lang in dieser Situation. Das geht nicht. Wir leben hier alles normal und sie haben kein Leben. Sie haben kein Essen, sie haben kein Getränke, sie haben nichts im Dunkeln und es ist wirklich schwer. Wenn sie kommen nach Hause, können wir ein bisschen atmen.
Zum Schluss kommt das Gespräch auf den militärischen Einsatz. Die Frauen unterstützen die israelische Armee.
Wir sind stolz auf unsere Armee, was die leisten, was die machen. Das sind junge Leute, die sind 18, 19, 20. Die sollen vorgehen, marschieren, uns wieder dahin bringen, dass wir wieder normal leben können. Und es ist nun mal der Terror, der terrorisiert in dem Moment. Ja, es hat keiner eine Absicht, unschuldige Menschen was zu tun, sondern den Terroristen an den Kragen zu gehen. Das verstehen leider die meisten Menschen nicht.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Am 7. Oktober hatten Terroristen der Hamas und andere extremistischer Gruppen mehr als 1200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Dies war der Auslöser für den Gazakrieg. Aber wie blicken eigentlich junge Israelis nach einem Jahr Krieg in die Zukunft? Auch ihr Sicherheitsgefühl ist nachhaltig gestört. Statt Versöhnung und Kooperation mit benachbarten Staaten bestimmt die anhaltende Bedrohung und Konfrontation ihr Leben. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat mit jungen Israelis gesprochen. Einer ist eher konservativ, kommt gerade von seinem Einsatz aus dem Gazastreifen und versucht nun zurückzufinden in sein Studentenleben. Zwei andere aus Jerusalem versuchen, gegen den Krieg mobil zu machen. Bleiben und für ihr Land kämpfen wollen sie alle.
Zwei wie Benjamin und Michael gibt es zurzeit wirklich nicht oft in Israel. Die beiden kommen aus Jerusalem und gehen in die 12. Klasse einer zweisprachigen Schule, wo auf Hebräisch und Arabisch unterrichtet wird. Beide sind strikt gegen den Krieg. Nächstes Jahr wollen sie den Militärdienst verweigern, was in Israel ein großer Schritt ist. Benjamin begründet das auch mit dem, was gerade im Gazastreifen und im Libanon passiert.
Nach fast einem Jahr des Krieges hat das israelische Regime mehr als 41.000 Palästinenser getötet und einen Angriff auf die Zivilbevölkerung im Libanon begonnen. Wir glauben nicht, dass diese Angriffe das Ziel haben, den Menschen in Israel Sicherheit zurückzubringen, sondern dazu dienen, die Besatzung des israelischen Regimes und seine Vorherrschaft in der Region zu erhalten. Wie gesagt, nicht viele in Israel denken so. Wenn man verstehen will, wie unterschiedlich die Perspektiven junger Leute in Israel gerade sein können, sollte man Rotem Grossmann besuchen. Er ist 25 Jahre alt, lebt am Stadtrand von Tel Aviv und studiert Bioinformatik. Er studiert wieder, muss man wohl besser sagen, denn seit dem 7. Oktober war er mehr als 160 Tage im Gazastreifen als Kommandeur eines israelischen Panzers. Vor 2 Wochen erst ist er von einem Einsatz dort zurückgekommen. Gleich am Anfang, nach dem Terrorangriff aus dem Gazastreifen, war er unten bei seiner Einheit.
I remember the first few days you're still in shock, like.
Ich erinnere mich an die ersten Tage, da war man noch unter Schock. Alle paar Stunden hat sich die Zahl der Todesopfer erhöht und man hat verstanden, was in diesem Kibbutz oder in jenem Militärstützpunkt passiert ist. Und dann hat man die Punkte verbunden und festgestellt, wow, das ist groß. Und dass wir zurückschlagen und wieder Stärke zeigen müssen, um sicherzustellen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Rotem hat im Krieg Freunde bei der Armee verloren. Jetzt, vor einem möglichen nächsten Einsatz, versucht er, ein möglichst normales Leben zu führen. Aber man merkt, dass es ihm nicht leicht fällt. Wir fragen Yaron Girsch, Soziologe und Jugendforscher an der Hebrew University in Jerusalem. Er beschreibt das letzte Jahr als Auf und Ab. Es gebe seit dem 7. Oktober unter vielen jungen jüdischen Israelis mehr Gemeinsinn. Gleichzeitig nehme der Drogenkonsum zu. Psychotherapeuten hätten lange Wartezeiten, sagt er. Und gleichzeitig zeige sich die Spaltung der Gesellschaft auch an der jungen Generation. Es steht fest, dass wir in einer Phase sind, die die Dinge verschärft. Als Bürger, der sich Tendenzen bei Jugendlichen anschaut, beunruhigt mich, dass nicht mehr nur in radikalen Randgruppen der Hass auf den anderen wächst. Die Schwächung der demokratischen Werte, Themen wie Meinungsfreiheit, Wahlrecht, Entzug der Staatsbürgerschaft, was wir in der Vergangenheit vereinzelt und leise gehört haben, erhalten auf einmal eine Bühne. Und es macht den Anschein, dass das auch bei gemäßigteren Gruppen einen Platz einnimmt. Michael, der mit seinem Freund Benjamin aus Jerusalem zum Interview gekommen ist, will das nicht hinnehmen. Doch Israel zu verlassen, ist für den Schüler keine Option. Ich werde hier bleiben. Ich bleibe auch, um für die Millionen Palästinenser zu kämpfen, die unter der Blockade und den Angriffen der israelischen Herrschaft und der israelischen Armee leben. Ich bleibe für die Menschen im Libanon, im Westjordanland, in Jordanien. Wir werden für eine Zukunft kämpfen, in der die Menschen in Würde und Freiheit und ohne jegliche Unterdrückung leben. Und Rotem, der Reservesoldat? Er rechnet damit, jederzeit wieder in den Einsatz zu müssen, um sein Land, um Israel weiter zu verteidigen. In diesem Jahr mit 160 Tagen in der Armee habe ich gemerkt, wie sehr ich ein Zionist bin. Und ich weiß das von all meinen Freunden und von der Einheit. Wir glauben daran und wissen, dass das, was wir tun, das Richtige ist und dass das hier der Platz für uns ist. Und natürlich machen wir uns alle Sorgen, ich auch. Aber ich denke, viele von uns glauben daran, dass es hier eine Zukunft gibt. Und wir wollen, dass es eine gute Zukunft wird. Wir werden es schaffen, das hoffe ich.
We will do it. I really hope so.
Wir bleiben beim Thema und schauen, was dieses Ereignis vom 7. Oktober mit dem jüdischen Leben bei uns in Deutschland gemacht hat, ein Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Darüber habe ich vor der Sendung mit Marc Grünbaum vom Vorstand der jüdischen Gemeinde in Frankfurt gesprochen. Herr Grünbaum, der 7. Oktober war eine Zäsur. Was hat sich für Sie, was hat sich für die Jüdinnen und Juden in Deutschland seit diesem Tag verändert?
Eine natürlich starke persönliche Betroffenheit, ob der Ereignisse, ob der Toten und vor allen Dingen ob dieses bestialischen Massenmordes, Pogroms, den wir erlebt haben. Viele Traumata, viele Bilder, die dabei letztendlich nochmals hochgekommen sind. Im Zuge des 7. Oktober mit Sicherheit auch die Erfahrung, dass die Debatte des Ja-Abers sehr, sehr schnell präsent war und diese Erfahrung des Alleingelassenwerdens, jedenfalls in diesen Anfangstagen, nicht unbedingt von der Politik. Ich glaube, dass wir hier in Frankfurt eine Stadtpolitik auf der Landesebene, eine Politik und Politiker hatten, die sehr, sehr solidarisch mit der jüdischen Gemeinschaft gestanden sind und mit dem Staat Israel. Aber das Schweigen der Mehrheitsbevölkerung, dass da so wenig an öffentlichem Aufschrei vorhanden war.
Da würde ich direkt mal nachhaken wollen. Was glauben Sie, woran liegt das? Also warum gab es da so wenig Zuspruch aus der Bevölkerung? Was glauben Sie?
Es geht vor allen Dingen um Empathie, nämlich die Erkenntnis zu begreifen, was da passiert ist und wie es passiert ist. Die Frage, warum die Empathie an dieser Stelle so gefehlt hat, ist mit Sicherheit eine sehr vielschichtige. Ich denke, dass dabei natürlich auch viele Ressentiments eine Rolle spielen, von denen wir immer wussten, dass sie da gewesen sind, aber im Zuge des 7. Oktober sich dann nochmal auf besondere Art und Weise gezeigt haben. Letztendlich vielleicht auch vorhandene und eben nicht eliminierte Vorurteile gegenüber Juden und Jüdinnen. Das sind Dinge, die an diesem 7. Oktober, glaube ich, sehr, sehr stark kumuliert sind.
Inwiefern prägen eigentlich die Ereignisse seitdem den Alltag von Juden in Deutschland? Hat sich da etwas verändert im Alltag? Was stellen Sie da fest?
Ohne meine persönlichen Erfahrungen diesbezüglich, was ich beobachte, ist, es gibt einen wesentlich stärkeren Zusammenhalt. Es gibt bei vielen natürlich starke Ängste. Es gibt bei vielen, so nehme ich es jedenfalls wahr, auch die Enttäuschung über genau die Erfahrungen, von denen ich zuvor berichtet habe, dieses Alleingelassenwerden, die Tatsache, dass so wenige nicht-jüdische Freunde und Freundinnen, mit denen man über Jahre und Jahrzehnte hinweg vielleicht enge Bindungen hatte, so wenig Anteilnahme und so wenig Verständnis für diese Gefühle nach dem 7. Oktober gezeigt haben. Ich beobachte auf jeden Fall auch eine gewisse Form von Rückzug ins Private, in einen jüdischen Rahmen, von dem ich glaube, dass er im Übrigen genau der falsche Weg ist. Ich glaube, jetzt gilt es umso mehr, die Stimme zu erheben, Präsenz zu zeigen und sich gerade nicht zurückzuziehen. Gleichwohl ist das eine Beobachtung, die ich im Zuge des 7. Oktober und den Erfahrungen vor allen Dingen nach dem 7. Oktober gemacht habe.
Wenn Sie mal zurückblicken, also was lief eigentlich gut in der deutschen Politik und was vielleicht nicht so gut oder was hätten Sie sich zum Beispiel gewünscht vielleicht auch von der deutschen Politik, was fällt Ihnen dazu ein?
Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir seitens der jüdischen Gemeinde wirklich im täglichen Kontakt gewesen sind mit Gliedern des Magistrats, mit dem Oberbürgermeister, die regelmäßig danach sich erkundigt haben, wo sie helfen können, wo sie unterstützen können, wo Hilfe gebraucht wird. Gerade auch deshalb, weil wir hier in der jüdischen Gemeinde Frankfurt nach dem 7. Oktober 500 Israelis betreut haben, die entweder hier hängen geblieben sind, weil ja dann auch die Rückreise nicht mehr gewährleistet gewesen ist, oder aber die ganz bewusst gesagt haben, für ihre Kinder zunächst mal aus dieser kriegerischen Situation herauszugehen und hier nach Deutschland und insbesondere nach Frankfurt gekommen sind, war das eine sehr, sehr positive Erfahrung. Ich glaube, dass auch die deutsche Politik viel, viel zu schnell verfallen ist, darin den Zeigefinger zu erheben, durchaus immer mit einer gewissen Form von Verantwortung für das, was wir hier in der Bundesrepublik als Staatsräson bezeichnen. Gleichwohl glaube ich, dass hier auch die Politik mindestens in den Monaten ab Januar, Februar durchaus auch nochmal darauf reagiert hat, dass die öffentliche Meinung sich jedenfalls zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr stark gegen Israel gewandt hatte und man dabei viel zu schnell in das Narrativ verfallen ist, nämlich dass man nicht mehr klar und deutlich formuliert hat, was der Beginn des Gaza-Krieges gewesen ist, nämlich die Pogrome vom 7. Oktober. Und da hätte ich mir gewünscht, dass doch viel deutlicher noch einmal klar geblieben worden wäre, dass eben der 7. Oktober der Auslöser von dem gewesen ist, was wir danach erlebt haben.
Wenn wir im Allgemeinen jetzt mal auf das jüdische Leben in Deutschland blicken, ist das aus Ihrer Sicht ausreichend gesichert?
Jüdisches Leben in der Bundesrepublik, im Übrigen nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in ganz Europa und wahrscheinlich auch weit darüber hinaus, war nie ein sicheres Leben. Wir bekommen jedenfalls alle Unterstützung, die wir benötigen, seitens der Behörden. Und insofern bin ich davon überzeugt, dass jedenfalls das institutionelle Leben jüdischer Gemeinden und der jüdischen Gemeinschaft gesichert ist. Aber eins ist auch deutlich geworden, jüdisches Leben ist natürlich unsicherer geworden. Und wir sehen das, dass das Thema der Sicherheit, was bei uns immer präsent gewesen ist, jetzt nochmal eine besondere Bedeutung gewonnen hat. Diese Themen werden jedenfalls durchaus präsenter. Und das hängt mit Sicherheit mit den Ereignissen im Nahen Osten und dem, was wir hier teilweise auf den Straßen erleben, zusammen. Es hängt aber mit Sicherheit auch damit zusammen, dass beispielsweise rechte Parteien auf dem Vormarsch sind.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.